Moin Moin, Servus und Hallihallo. Treten Sie näher, steigen Sie mit uns ein in die bevorstehende Achterbahn der Gefühle. Spoiler, ab jetzt geht's nur noch bergab. Getriggert werden Martin und ich heute vor allen Dingen von Facebook-Modelagenturen und den reinen Fotografen. Hier und da noch ein kleiner Rant über Preset-Kritiker und Kritiker, die nicht richtig kritisieren können, und den Leica-Look. Dazu noch ein kleines Glas Eigenurin und fertig ist die neue Folge. Viel Spaß! Ja, hi Martin.
Hi.
Ich leg gleich los. Ich habe einen leichten Hals, mal wieder. Auf verschiedenste Dinge. Bist du interessiert?
Nee, eigentlich nicht. Also als allererstes würde mich interessieren, was das auf deiner Schulter ist.
Also ja, ich habe Körnerkissen, weil ich habe wieder Probleme beim Nacken, Schulter, Dings.
Ah, okay. Ja, zu viel verspannt gestern beim Fußballschauen.
Ach so, ja. Geht, ja, ein bisschen vielleicht. Nee, ich glaube, es kommt einfach wieder, weil ich irgendwie hier eine Scheißhaltung habe mit der Maus und so arbeiten. Ja, okay. Langweilig, ja.
Bevor du loslegst, wir sind zwar hier ein Fotopodcast, aber ich muss, also jetzt zu Beginn, muss ich auf jeden Fall einmal das Spiel gestern Abend hervorkehren.
Ja, aber ganz schnell, Martin.
Ganz schnell, aber es ist wichtig. Wie schlecht auf einer Skala von 1 bis 10 waren sie wirklich?
Ist das eine Frage an mich?
Ja,
weil
natürlich.
Ich bin nicht mal Fußballfan. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann es nicht mal einschätzen. Ja,
deswegen frage ich dich ja.
Jetzt sage ich natürlich eine diplomatische 5.
Oh Gott, geht das schon wieder los mit der Diplomatie. Hey, wir sind der Kontrastraum. Ja, hallo.
Also ich fand, die haben es an vielen Stellen richtig ordentlich verkackt. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Also was soll's.
Okay, die Frage also, ist, wenn das du mich ist jetzt als nicht analog zur Fotografie meinst du, ne? Man kann es verkacken, aber als Ergebnis mit Photoshop kann man alles retten, oder
am
was?
Am Ende zählt das Ergebnis, also, ja, okay. Ne, also das ist, denke ich, ne?
Ja, okay. Okay, jetzt darfst du deinen Scheiß anbringen, komm, raus damit.
Ja, ich habe einmal, das Kleinste vorweg, ich habe mich wieder mal richtig aufgeregt, weil ich frag nicht warum, aber wenn ich den Ölfilter benutzen will bei Photoshop. wenn ich den Ölfilter benutzen will in Photoshop, dann geht mein Photoshop einfach aus. Das schließt sich einfach. Ich kriege nicht mal eine Fehlermeldung, es geht einfach aus.
Das ist ein neues Feature, wahrscheinlich mit der neuen Version.
Und weil das Teil war von einer Photoshop-Action, die ich habe, hab ich mich halt tierisch aufgeregt, weil immer, wenn ich die Action ausgeführt habe, gehe einfach Photoshop zu. Ja, wieder Adobe, ne? Und ich habe auch von anderen Fotografen, der Ingo zum Beispiel hatte auch wieder ein tierisches Problem mit Adobe, wo er meine Fehlermeldung gekriegt hat. Also im Moment irgendwas stimmt da mit den letzten Versionen nicht, kann ich nur sagen. Adobe, get your shit together. So.
Ja, die schrauben momentan, glaube ich, gefühlt auch so ein bisschen an den Eingeweiden. Also du hast auch ständig irgendwie, also ich habe auch massive Probleme momentan mal wieder mit verschiedensten Filtern, die dann gehen, und dann hast du plötzlich ein Menü offen und da kannst du draufklicken, wo du willst, und da geht gar nichts, dann musst du neu starten, dann geht's auf einmal wieder. Also sehr, sehr komisch im Moment. Aber ich glaube, die schrauben einfach da an den tiefsten Eingeweiden irgendwie im Moment.
Ja, also das Gefühl habe ich auch. Weil irgendwie so Sachen, die irgendwie Jahre funktionieren und dann auf einmal nicht mehr, wo ich mir denke so, hä? Gerade beim Ölfilter haben sie jetzt ja nicht den neu erfunden oder sowas, ne? Also ist irgendwie komisch.
Ja. Das ist korrekt.
Ja, das war auch nur das Kleinste vorweg. Das Nächste ist wieder, da habe ich gerade jetzt, also ich habe eigentlich, Martin und ich, wir haben kurz gequatscht vorher und ich habe gesagt, Martin, ich komme schlecht vorbereitet, ich habe heute nichts. Und jetzt so eine Minute, bevor wir angefangen haben, ist dann doch noch ein Thema über den Weg gelaufen.
Ah, jetzt ich kann heute mal über dich schimpfen, dass du mal schlecht vorbereitet bist und ich richtig gut, aber
ja, ich bin eigentlich auch schlecht vorbereitet gewesen, Martin. Also ich habe jetzt keine lange Liste, aber das ist wieder ein Thema, da kann ich mich wieder richtig aufregen. Und zwar ist es ein total interessantes Thema, auch, und zwar es geht um Agenturen.
Okay. Machst du was mit Agenturmodels?
Ja. Okay. Also ich habe da grundsätzlich jetzt kein Thema mit irgendwie. Häufig mache ich aus ganz verschiedenen Gründen nichts mit Agenturmodels, weil die dann zum Beispiel muss ich dann, wenn ich ein TFP-Shooting machen will, mit denen einen Vertrag unterschreiben. Ja. Es gibt Agenturen, die wollen das, dass ich, also nicht, dass ich einen Vertrag mit dem Modell mache, ja, sondern mit der Agentur. Ja, so. So nach dem Motto, ja, das und das darfst du dann nicht machen mit den Bildern und du musst innerhalb von 6 Wochen die Bilder liefern und
deswegen hätte mich jetzt, also ich kenne das nur so, deswegen hat es mich jetzt gewundert, weil du gesagt hast, Agenturmodel, ich habe gedacht, der macht doch nicht mit Agenturmodels rum.
Ja, natürlich, es gibt auch Agenturen, die haben solche Verträge nicht.
Okay, also ich kenne es nicht anders, muss ich sagen.
Ja, und ich meine, es kommt halt auch drauf an, was da drin steht und so, aber es ist grundsätzlich, denke ich mir halt so, ey, Time for Pictures, TFP ist Freizeit, Ja, so. Was habe ich da mit der Agentur zu verhandeln?
Ja.
Und was nehmen die sich raus, dass ich, was ich mit meinen Bildern mache, mit meinen Bildern mache und da, wann ich zu liefern habe, als ob das Modell Leib, irgendwie so ein Leibeigener wäre von der Agentur, also wo ich halt denke, so, Alter, hackt's.
Ja, vor allem müsste man auch eigentlich meinen, dass die Agenturen ja froh sind, Fotografen überhaupt zu finden, die qualitativ ihre Maps, also ihre Mappen füllen, ohne was zu kosten dabei, weil normalerweise sollte sowas die Agentur bezahlen, ne? Ja. Deswegen, ja.
Das ist halt auch so ein Thema, ne? Wir, ich sag jetzt einfach mal, wir Fotografen und Fotografinnen fotografieren Agenturmodelle auf TFP-Basis umsonst und die Bilder können natürlich für das Portfolio für die Agenturen benutzt werden, die dann aber auch ganz, ganz häufig einfach auch den Fotografen, die Fotografin nicht nennen, nicht taggen und so weiter und so fort. Das Bild wird einfach benutzt, ja, und kostet nichts. Es ist komplett geschenkt, ja, ist doch wunderbar.
Sag
ich. Und dann soll ich mich noch deren Bedingungen unterordnen, also ich müsste eigentlich einen Vertrag mit denen machen, wie die mit meinem Bild. So, ne?
Ja, sehe ich. Und
das ist halt so frech. Das leuchtet mir nicht ein. Aber das ist nicht mal der Punkt, worüber ich mich eigentlich aufregen wollte, Martin. Aber du hast natürlich recht, ja.
Über was wolltest du dich denn eigentlich aufregen? Schieß los. Ja, okay, während du trinkst, pass auf, dann erzähle ich dir die Story, die passt ganz gut dazu. Habe ich nämlich vorhin auf Facebook gelesen, also das ist vorhin, heute früh, irgendwann am Kaffeetisch sitze ich so, scroll im Handy rum, lese eine Geschichte. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ein Tennisclub hat eine Ausschreibung in Facebook gemacht, wo sie einen Fotografen und zwei Models suchen, die auf freiwilliger und umsonst Basis Werbefotos für den Tennisclub machen.
Okay.
Die sie dann selber für ihr Marketing etc. einsetzen können. Und dann steht ganz stolz drunter, die Ausrüstung, Klammer auf, Tennisschläger und Tennisschuhe werden gestellt, Klammer zu. Na, hat irgendein Fotograf drunter geschrieben, dass er das ja schon so ein bisschen frech findet, ne? Also sprich, man könnte ja auch Models und Fotografen vielleicht mal bezahlen dafür, wenn man was will. Und dann kam irgendwie so zur Antwort, unsere Mitglieder arbeiten ja auch ehrenamtlich etc. Wo ich mir dann so gedacht habe, ja, ey, hallo, das sind Mitglieder, die haben was davon. Die spielen Tennis bei euch.
Genau.
Was habe ich jetzt davon, wenn ich euch Bilder mache, damit du damit, aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwie sind wir in einer Welt angekommen mittlerweile, die so verkehrt ist, wie es gar nicht mehr verkehrter geht. Andererseits muss ich dazu sagen, schreibt mich heute ein Model an, sie möchte Bilder mit mir machen. Ich schaue mir das Profil an, denke mir, ja, gefällt mir, interessantes Model, kann man mal machen, schreib sie an und sag, ja, wie schaut es denn aus mit Veröffentlichung? Nee, Veröffentlichung geht gar nicht. Ich schon wieder so, also innerhalb von einer Sekunde auf 0 auf 100. Fakt war aber, sie will bezahlen dafür. Das hat sie natürlich am Anfang nicht gesagt. Sie wollte kein TFP-Shooting, sie wollte ein Pay-Shooting. Ne? Das hat sich dann herausgestellt.
Ja.
Also auch das gibt es noch, Donnerwetter, dass Leute sagen wirklich, mir ist deine Arbeit Geld wert und ich bin auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Auch das gibt es noch.
Und man ist halt im Kopf immer schon so schnell und man denkt immer, wenn eine Person fragt nach dem Shooting, dann denkt man erstmal so, ja, die meint bestimmt TFP, wenn sie nichts dazu sagt.
Ja, weil es halt, so, also der Standardfall ist, so, ne? Wenn ich auf Instagram irgendwie ein Model anschreibe, ist es ja der Standardfall, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber dass die Story heute früh, also ich hätte wirklich fast meinen Kaffee, den ich im Mund hatte, über den Kaffeetisch gespotzt. Also weil das, sowas habe ich, also ich finde ich ja Wahnsinn. Also muss ich echt sagen, finde ich, ja. Also ich meine, gerade Tennisclubs, also wenn die 200 Euro da für einen Fotografen nicht mehr übrig haben, um da vier Tennisbilder zu machen, ja, lass es 500 kosten. Aber ganz ehrlich, also das ist ja lächerlich. Da stelle ich zwei Mitglieder hin und organisiere einen Fotografen und gebe denen ein bisschen Geld und dann ist gut, aber naja. Ja, was soll man dazu sagen?
Nächster Aufreger, ganz schnell. Dann machen wir richtig positiv, Martin.
Nee, ich habe heute nur negative Themen.
Ach, okay, die negative. Okay, pass. So, next. Ja, wir zurück zu Agenturen. Und zwar, es war mir schon bewusst, ich habe davon schon gehört und es ist für mich keine Neuigkeit, aber ich habe es jetzt heute nochmal just gelesen in der Story von einem befreundeten Fotografen und mir ist es dann sozusagen nochmal in den Sinn gekommen. Ich gedacht, ey, das ist jetzt noch ein zweites Ding, was mich Agenturen richtig ankotzt. Und zwar, dass die zum Teil einfach mit Hoffnung Cash machen. Ja, sprich, so. Modelle bewerben sich, New Faces bewerben sich und eigentlich, und das hat der Fotograf ganz toll gesagt, eigentlich sollte es ja so sein, ein New Face bewirbt sich bei der Agentur, die Agentur sagt, ja, du hast ein interessantes Gesicht, Profil, wie auch immer, ja, interessanten Körper, kommst hier mit in unsere Mappe und dann können wir mit dir Geld verdienen, indem wir dir Aufträge vermitteln und so weiter und so fort, ja, oder indem wir dich für Aufträge einsetzen können, so ungefähr. So. Das sollte ja nicht das Modell sein. So, dann, dazu ist jetzt aber offensichtlich, vermutlich schon seit 100 Jahren und ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber das Modell gekommen, dass man sagt, naja, wir sind uns bei dir nicht so sicher, ob du zu uns passt. Vielleicht machst du mal irgendwie für 2000 Euro diese Fortbildung bei uns. Ach, Gott, und dann hast du eine Chance, dich auch dem Team mal vorzustellen und vielleicht kommst du dann ja bei uns mit rein. Ja. Wo ich denke so, Alter, ich meine, das ist ja wohl echt,
fällt mir das nicht so an. Das sind aber keine seriösen Agenturen in meinen Augen.
Doch, also ja, aber nee, es ist also ist schon eine der größten Agenturen Deutschlands, ne? Von der wir gerade reden.
Mhm. Okay. Also ich kenne sowas nur von absolut unseriösen Agenturen. Also ich kenne also diese Masche, aber ich kenne die eigentlich nur von echt von unseriösen Agenturen. Hat sich das mittlerweile so zu einer Unart ausgebreitet?
Ja. Also die Story, die ich jetzt gesehen habe, da ging es um 1.700 Euro, ungefähr so im Wortlaut. Ich hoffe, die verklagen mich jetzt nicht. Und
ja. Ja gut, okay. Ja, okay, da kann man, so kann man natürlich auch Geld machen. Man nimmt jeden, der, und es sind ja genügend, die mittlerweile meinen, sie müssen Model werden und zieht ihnen das Geld aus der Tasche. So kann man natürlich auch seinen Umsatz generieren.
Ja, also ich meine, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist halt, also die haben da halt, ich habe halt den E-Mail-Verlauf da gesehen, ne, in der Story vom von dem Fotografen und da stand das halt so drinnen, so ja, da, also wenn du diese in unserer Academy dann irgendwie diesen Workshop machst oder was auch immer, ne, dann hast du auch die Möglichkeit, dich dem Team vorzustellen und vielleicht wissen wir dann eher, ob wir dich wollen oder nicht. So, also du hast die Chance, dann sozusagen vielleicht doch reinzukommen. Ne? Und wenn nicht, dann hast du halt diese Fortbildung gemacht, die, wo ich jetzt ja auch nicht weiß, ob das so irgendwie, ob man da viel lernt oder nicht, kann ich jetzt ja nicht beurteilen, habe ich nicht gemacht, ne? Aber es hört sich erstmal komisch an, wo ich mir denke, ey, ne, irgendwie 1.700 Euro.
Ja. Hört sich.
So, und die jungen Mädchen und Jungs haben natürlich Hoffnung, ne, ja, bei einer der größten Agenturen irgendwie genommen zu werden und da Chancen zu haben auf die große Karriere und investieren dann vielleicht dieses Geld, nur am Ende dann eine Absage zu kriegen. Und ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie,
also klingt,
stößt
jetzt,
mir
klingt,
sauer auf
jeden Fall. Ja, verstehe ich. Klingt für mich jetzt, klingt für mich ehrlich gesagt wie Abzocke. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Oh, das war vielleicht übrigens nicht unser Buzzword-Glücksrad, der hat sich einen Joghurt aufgemacht gerade.
Nein, Fabian, oder? Ich habe mir ein feines Dessert mit Vanillegeschmack aufgemacht.
Oh, Entschuldigung.
Das sind diese
der feine Herr trinkt nimmt, oder isst ein feines Dessert, kein Joghurt.
Das sind, diese richtig, das sind diese richtig billigen, in einem viel zu hohen Plastikgefäß, wo man mit einem normalen Löffel nicht reinkommt, sondern du brauchst einen langen Löffel, weil sonst den ganzen Finger voller Pudding hast und obendrauf ist Sahne. Und das ist extrem ungesund. Ich brauche es jetzt für die Seele, Martin.
Ja, ist okay. Aber warte mal, jeder Löffel 300 Kilokalorien, schätze ich mal. Alles gut. Während du deinen Joghurt, Entschuldigung, deine feines Dessert genießt, habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Und zwar haben wir euch ja versprochen, dass wir euch das dieses schöne Bild mit dem HDR-Hole nachreichen. Ich habe es tatsächlich gefunden und ich habe es euch in der letzten Podcast-Folge mit verlinkt, für die es interessiert. Da könnt ihr euch das Bild mal anschauen. Da hatten wir es in der letzten Folge drüber. Das ist das Bild, wo es um die verschiedenen Phasen eines Fotografen geht. Das habe ich euch damit verlinkt, das zum einen. Und dann habe ich ein Thema mitgebracht. Das hat auch seinen Ursprung in der letzten Folge. Und zwar das Thema, eins deiner absoluten Lieblingsthemen, Fabian, Color Key.
Ja.
Ja, genau, da haben wir
eine Liste. Wir hatten ja eine Challenge auf, ich habe kein Bild gekriegt.
Ich habe welche bekommen, tatsächlich. Echt? Ich habe sogar viele bekommen, tatsächlich. Also es waren so bestimmt 20 Stück.
Warum schicken sie dir denn welche und mir nicht?
Das weiß ich nicht.
Und gucken wir die uns jetzt an, oder wie?
Aber nee, bitte nicht. Aber nein, also es war keins dabei, dass ich als gut einstufe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wobei jetzt natürlich damit einem unserer Fotofreunde natürlich nichts Gutes getan habe. Der hat mir nämlich auch eins geschickt. Der da,
also, ich bin raus. Ich habe keins der Bilder gesehen. Ich habe keine Meinung dazu.
Nein, also der Markus, also der Markus hatte mir auch eins geschickt.
Ah ja.
Ja, genau. Hm. Und der hat mich nämlich auf die Frage gebracht, weil er hatte mir ein Bild geschickt und ich habe dann zu ihm geschickt, er hat zurückgeschrieben und gesagt, das ist doch gar kein Color Key. Okay. Und dann ist nämlich die Frage entbrannt, was ist denn eigentlich ein Color Key? Okay. Dann kam er mit der Definition von der Video, also wo sie ursprünglich herkommt, Videowelt, ne? Greenscreen, sprich um die Farbe auszumappen, grüner Hintergrund und so weiter und so fort. Allerdings in der Fotografie, also ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, ich habe mal ein bisschen gegoogelt und auch mal ein bisschen mir Color Keys angeschaut. Oh weh, ich war krank, also ich habe jetzt noch Kopfschmerzen oder bin blind fast geworden dabei. Haben mir so ein paar Color Keys angeschaut und bin dabei, oder das, wo Color Key vertagt ist oder wo es drunter steht. Das drücken wir es mal so aus. Mhm. Und es ist wirklich interessant. Ich habe eine Meinung gehabt, was Color Keys sind. Diese Meinung weiß ich nicht, ob die irgendwie so, also ob ich alleine damit stehe. Also ich war immer der Meinung, ein Color Key ist ein Bild, in dem eine bestimmte Farbe dominierend ist. Die Keyfarbe, also die Schlüsselfarbe. Und alle anderen Farben entsättigt sind. Jetzt gibt es noch die Abwandlung, wo ich sage, also zum Beispiel der berühmte Blumenstrauß bei der Hochzeitsbild, ne? Also alles schwarz-weiß und der Blumenstrauß ist bunt, dann hast du ja plötzlich mehr Farben. Also du hast nicht mehr die Key-Color, also die Schlüsselfarbe, sondern du hast plötzlich viele Farben in diesem Blumenstrauß. Aber es ist halt ein bestimmtes Trumpf auf dem Bild, was dadurch hervorgehoben ist. Aber ist das laut Definition dann eigentlich ein Color Key? Also von was von, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann mit Markus wirklich darüber unterhalten, was ist denn eigentlich ein Color Key? Und wir sind nicht wirklich zu einem stimmigen Ende gekommen. Und da wir immer alle über Color Keys schimpfen, müssen wir natürlich auch mal definieren, was ist denn eigentlich ein Color Key?
Also, so,
und das möchte ich erstmal für die restliche Fotowelt da draußen einfach mal definiert haben.
Also wenn du mich fragst, leitet sich das am Begriff schon ab? Also, wenn du Color Key hast, dann heißt das einfach nur, bestimmte Farben oder eine bestimmte Farbe wird halt maskiert. Und maskieren geht ja in beide Richtungen. Also ich kann ein Bild machen, wo ich eine Farbe rausmaskiere oder eine Farbe freistelle sozusagen. Ja, so wie du das ursprünglich im Kopf hattest. Ja, ist nur noch rot da und der Rest ist schwarz-weiß. Ja. Geht natürlich auch andersrum. Ich habe nur, ne, so kann man ja auch, ich nehme nur das Rot raus und alles andere bleibt, wie es ist. Das wäre genauso ein Color Key im definitorischen Sinne. Nur, wer macht das? Keiner. Also, oder die wenigsten. Also ich wüsste nicht, warum. Also,
ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Nee. Ja,
okay. Aber grundsätzlich, wenn du halt irgendeine Farbe maskierst, ist das immer ein Color Key, egal. Oder auch egal, ob das jetzt eine Farbe ist oder 10 in einem Bild oder so. Also Farben maskieren ist für mich Color Key. Aber die häufigste, es gibt ja auch für dieses, was du eigentlich meintest, dieses, ich habe ein schwarz-weißes Bild und es ist nur noch eine Farbe drinne. Da gibt es auch noch einen anderen Begriff für, der mir jetzt natürlich nicht einfällt.
Wie es immer so ist. Nein, was ich halt meine, ist der Klassiker. Irgendwie, du hast ein Gesicht und alles ist schwarz-weiß und die Lippen sind rot. Oder die rote Rose auf dem Akt, schwarz-weißen Aktbild, was keiner mehr sehen will. Oder, also diese Geschichten halt. Der rote Mülleimer vor einer langweiligen Straßenszene. Oder.
Ja, aber hier steht, also Google sagt auch, Color Key sind eben Bilder, die überwiegend in Schwarz-Weiß gehalten sind und etwas Farbe enthalten. Das Verfahren nennt man Keying. Ja, also im Grunde schon so, wie wir uns das gedacht haben, Markus.
Martin heißt er. Ja. Immer noch.
So heißt er, ja. Mein Gehirn ist schon Butter.
Ja,
weiche 30 Grad Butter ist mein Gehirn im Moment.
Ja, gut, ich meine, du trinkst auch, das schaut aus wie Eigenurin, was du da trinkst. Also,
das ist grüner Tee, Mann.
Achso, ja, das schaut echt böse aus.
Du hast einen Color Key in deiner Brille, ey.
Ja, das könnte ja sein.
Eigenurin, scheiße.
Okay.
Darauf ein Stückchen vegane Schokolade. Mandelquinoa. Ich brauche Soul Food, Martin. Ich habe irgendwie echt so im Moment.
Ich merke schon.
Ich brauche es einfach ein bisschen Eis heute.
Ja. Vielleicht solltest du dir so ein Nutella-Bad einlassen. Einfach so mal so ein paar Liter Nutella in die Badewanne und leicht die Temperatur hochdrehen, dass es schön flüssig wird.
Ja, ich brauche einfach so ein bisschen, manchmal muss man sich selber einfach so ein bisschen puckern. Da muss man sich selber mal auf die Schulter klopfen und.
Ja, mach, du klopfst auf deine Schulter, da wo das Kissen drauf liegt. Schau mal, ob es noch wehtut.
Ja, das ist ja quasi der. Ja. Nee. Ja, und war wie, also, ja,
ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind uns nicht einig geworden, was ein Color Key ist. Also der Markus hatte da ganz andere Vorstellungen, was ein Color Key ist, als ich.
Okay.
Ich wollte es nur mal definiert haben, weil ich glaube, vielleicht ist auch das Problem, dass jeder von einem bei einem Color Key an was anders denkt, irgendwie gefühlt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen der Fotografie so, dass einfach die unterschiedlichen Definitionen, es fängt ja schon an beim Porträt, was ist denn eigentlich ein Porträt, ne? Also die einen sagen ja, nur ein Kopfporträt ist ein Porträt, die anderen sagen, nö, ein Ganzkörper ist immer ein Porträt, also ich bin auch ein Verfechter davon übrigens, der sagt, ein Ganzkörperporträt ist für mich ein Porträt.
Ich bin zum Beispiel immer noch einer, der macht es einfach im Hochformat, Querformat auch ein bisschen fest, weil Querformat heißt ja auch Landscape, auch wenn du keine Landschaft fotografierst, zum Beispiel.
Ja, wenn das ist, was du fotografierst, groß genug ist, können sie auch ein Bodyscape sein. Schlechter Scherz, okay.
Ja. Oder dann gibt es ja noch so Leute wie den Martin Hirsch, wo ich sage, ich mache ein Porträt und du sagst, ja, aber du porträtierst ja gar nicht den Menschen als solches. Ach, vor der Kamera.
Du meinst, du bist nicht authentisch.
Ja, genau, sowas, ne, wo ich halt immer, also ich, für mich, ich denke, Alter, Mensch im Bild, hochkant, ist Porträt, so ist für mich, bumm, Ende aus.
Okay, also für dich ist ein Querformat kein Porträt?
Aber wenn Mensch drauf ist, schon. Ach, jetzt Martin. auf.
Ah, ich find's immer so lustig, mich über solche
Sachen. Ja, du findest es toll, ne?
Ja, ich mag es, mich über solche Sachen zu diskutieren.
Also ich weiß jedenfalls, es ist im Hochformat heißt es Portrait Mode und Querformat heißt Landscape Mode im US-amerikanischen so ungefähr.
Ja.
Und das ist das, woran ich mich orientiere. Natürlich kann man das dann auch mit dem Bildinhalt selber verwechseln, ja. Und natürlich ist ein, ich glaube auch, dass deine Definition im Grunde auch richtig ist, dass die Porträtfotografie jetzt nicht meint, dass es hochformatig aufgenommen ist, sondern dass eben eine Person porträtiert wird im Sinne von, man macht nicht ein Foto von ihr, sondern man stellt sie dar, sie wird durch das Foto repräsentiert als Person, Mensch mit Geschichte, Charakter und so weiter und so fort. Ne? Aber ja,
ja,
das finde ich weiß nicht, ob wir das irgendwie.
Aber das finde ich eigentlich das Interessante daran, weil gerade, also bei mir im Fotoclub, ich bin ja in einem Fotoclub, das darf man ja eigentlich heutzutage schon fast gar nicht mehr sagen, so verpönt ist das an manchen Orten. Diese Diskussion, also ich habe mir das ja schon öfters angehört, also ich mache sind ja keine Porträts, weil das ist ja Ganzkörper und ein Porträt kann ja nur ein Oberkörper sein. Nach deiner Definition jetzt gerade, wenn ich jetzt so ein, also ich denke jetzt mal an so ein Gemälde von einem König, der irgendwie da steht, ne, vor seiner Gefolgschaft, so ein ganz, dieses typische Ganzkörperbildnis, das immer gerne an der Wand hängt in irgendwelchen Schlössern, wenn das kein Porträt ist, was ist denn dann ein Porträt? Also ich
wollte gerade sagen, also ich würde umgekehrt fragen, was ist es denn dann?
Ja, genau, das, ja, aber es gibt genügend Leute, die das so sehen. Also mir ist tatsächlich sogar mal bei einem vor ein paar Jahren, da habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen, an einem Porträtwettbewerb, und da sind Bilder abgelehnt worden mit genau dieser Begründung, dass das keine Porträts sind. Fand ich,
ja, aber dann, also, gut, es gibt ja dann noch diese Headshots und so, wo ich aber denke, ja.
Ja, es ist halt eine Unterform von Porträt. Also,
Und wie heißt das dann im Deutschen?
Ja, Kopfschuss, keine Ahnung. Nein, natürlich nicht, keine Ahnung. Was weiß ich.
Ja, aber ich meine, im Englischen ist es irgendwie schon komisch, aber.
Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Aber
ich denke doch irgendwie, und ich kann ja auch zum Beispiel, wenn es jetzt nach der Definition geht, ich fange irgendwie den Menschen ein, dann kann ich ja auch ein Gesicht nur nehmen. Auch damit kann ich ja eine Person, einen Menschen sehr gut charakterisieren auch. Und das Gesicht spiegelt ja zum Beispiel auch noch viel mehr irgendwie die, ja, sag ich mal, zum Beispiel, wenn man eine Narbe hat oder sowas, das sind ja auch irgendwie, da wird ja die Person irgendwie noch mehr porträtiert, irgendwie am Ende, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwie aus 200 Meter Entfernung ein Ganzkörperfoto mache, so. Also ich weiß es nicht. Können wir das Thema wechseln, Martin?
Ja, können wir machen. wie sind wir jetzt eigentlich drauf? Ach so, okay. Definition von Color Key, genau. Nee, wir können gerne das Thema wechseln. Tatsächlich habe ich nämlich noch ein zweites beliebtes Thema. Auch das ist mir heute früh beim Frühstückstisch aufgefallen, als ich da so mein Handy in der Hand hatte bei der ersten Tasse Kaffee.
Mhm.
Und zwar das Thema Feedback.
Oh, spannend. Mhm.
Ja, sehr spannend. Also das Thema zum einen Feedback geben, Feedback nehmen. Und das Ganze in Verbindung natürlich mit sozialen Medien. Also das ist ja das, wo es bei uns ganz krass auftritt. Und also ich habe heute früh wieder, also es war ein Bild, ich muss gestehen, ich weiß nicht mal mehr, was auf dem Bild drauf war. Es war einfach nebensächlich, weil es war nicht gut. Und deswegen ist es für mich dann auch nebensächlich, was da drauf war. Interessant war aber tatsächlich die Diskussion, die unter entbrannt ist, weil irgendwie der Erste hingeschrieben hat, ja, wenn du das so und so gemacht hättest, dann würde es besser aussehen. Und dann war da die Antwort natürlich drauf, was kommt da natürlich, aber ich wollte es so.
Natürlich.
Ja, was will man da für eine Antwort erwarten auch sonst? Ne? Also jetzt muss man dazu sagen, das war irgendwie so eine Hobby-Fotografen-Gruppe oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wo es war jetzt genau, in irgendeiner Gruppe auf Facebook. Und dann habe ich so weiter runtergescrollt und nach der fünften Antwort ist das Ganze eskaliert. Also da haben sie ja angefangen, wieder sich gegenseitig zu beschimpfen und was weiß ich was und sich böse Sachen an den Kopf zu werfen. Und ich habe mir so im Stich gedacht, sag mal, habt ihr eigentlich alle einen an der Klatsche? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Also ich bin ja ein Mensch, der sich über Kommentare zu seinen Bildern freut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch über berechtigte Kritik. Ich freue mich auch über Verbesserungsvorschläge. Weil nur daraus kannst, oder was heißt nur daraus, nehme ich zurück, aber daraus kann man lernen.
Ja.
Daraus kann, und wenn man nur es probiert und sagt, nö, es taugt mir nicht. Okay, alles gut, dann habe ich aber wieder was gelernt, nämlich, dass es mir nicht taugt. Aber grundsätzlich immer alles erstmal abzubügeln und alles erstmal als schlecht hinzustellen und dann sich hinzustellen, aber wie ein kleines, stures Kind mit dem Fuß aufzuklopfen und zu sagen, aber ich wollte es doch so. Ich verstehe es einfach nicht.
Also ich kann erstmal dazu nur sagen, wenn ihr nichts Positives zu sagen habt, dann sagt einfach gar nichts. Sag ich jetzt einfach mal dazu. Einfach unter dem Bild zu kommentieren, gefällt mir nicht, das hilft keinem weiter.
Ja, das hilft keinem weiter. Das ist
so. Also da ist einfach keinem mit geholfen und auch einfach nur und so. Und daneben gibt es ja auch noch eine gute Form, wie man Kritik formulieren kann. Und zwar, indem man sagt, hey, cool, dass du das Bild mit uns teilst. So, und dann kommt erstmal was Positives, wo man sagt, ich finde, dir ist das und das ist dir gelungen. So, und dann kann man sagen, auf der anderen Seite kannst du hier vielleicht das und das, so, und dann kann man irgendwie vielleicht was anbringen, was man vielleicht verbessern kann oder so. Und das ist halt eben auch der zweite Punkt. Es hilft dann auch nicht, Kritik zu sagen, ja, das finde ich nicht so schön an der Stelle, sondern dann sollte man halt wirklich auch sagen, wie hätte man es denn besser machen können? Ne? Oder woran kann es denn gelegen haben? Und dass halt die Person, die das Bild halt irgendwie gezeigt, dass die halt auch was davon hat von dieser Kritik. Und ich denke, wenn man das dann noch, auch noch on top, und dann natürlich der Bonus, wenn man das auch noch freundlich formuliert, ja, ich glaube, dann ist niemand böse um eine konstruktive Bildkritik, die, ja, wo auch ein Verbesserungsvorschlag drin ist, ne? Ja, aber das können halt ganz, ganz viele nicht. Das ist einfach, das muss man halt auch erstmal lernen. Ne? Und das Kritik nehmen ist natürlich auch was anderes. Und Kritik tut auch immer ein bisschen weh. Und ich sage ja schon, also meine Mutter ist meine schärfste Kritikerin. Die ist echt immer hart mit meinen Bildern, muss ich sagen. Und der fallen auch immer noch mal andere Sachen auf als mir. Also die sagt dann immer, ja klar. Aber irgendwie die Pose oder ja, aber das Oberteil sieht so komisch aus. Oder irgendwie sowas, ne? Oder so. Das sind immer Sachen, wo ich meine, ach, Fabian, warum hast du das nicht selber gesehen?
Ja,
Mann.
Der Blick auf Bild ist ein ganz anderer, ganz klar.
Und dann ärgere ich mich über, ja, weil sie ist ja keine Fotografin, ne? Ja. Und dann ärgere ich mich total über mich selber, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und dann schaffe ich es aber, das halt nicht wieder auf sie zurück zu projizieren und dann auf sie sauer zu sein. Sondern das muss ich mir dann halt selber annehmen, mit mir selber klarkommen. Und das ist, glaube ich, was, ja, das muss man halt üben auch, ne? Ist nicht immer einfach, tut häufig auch mal weh. Stimmt halt, ne?
Ja, ist halt so. Aber ich meine, ja, mit sich selber klarkommen, wenn ich das so gewollt habe, wie gesagt, alles fein. Wenn ich weiß, dass es anders besser wäre, aber ich möchte es so haben, dann ist es ja gut. Weil dann verstoße ich ja bewusst vielleicht gegen irgendwelche Regeln in Anführungszeichen. Denkt euch einfach die gehobenen Fingerchen. Oder ich weiß, dass es anders auch ginge, aber ich mache es halt so. Aber das ist ja alles fein. Nur meistens ist es ja eigentlich so, dass es von Leuten kommt, die das nicht wissen. Allerdings muss ich jetzt gestehen, und deswegen musste ich gerade so grinsen, ich liebe es, wenn Gesprächsverläufe genau die Richtung nehmen, wie ich sie eigentlich vorher gesehen habe. Mhm. Weil ich habe dir nämlich den zweiten Teil der Unterhaltung unterschlagen, die da stattgefunden hat.
Okay.
Da ging es nämlich dann nach dem 10. Kommentar oder so plötzlich darum, genau dieses Thema Feedback, warum kein Feedback, und dann hat einer eingeworfen, er ist Profifotograf, also er verdient Geld damit und deswegen möchte er natürlich auf keinen Fall Kritik an seinen Bildern lesen, weil das ist natürlich, beeinflusst natürlich die Kunden, die sagen, ja, Moment mal, wenn der schlechte Bilder macht, dann gehe ich zu dem nicht hin. Und deswegen verbietet er sich jeglichen Kommentar unter seinen Bildern, außer halt ein Like oder so. Also das war jetzt meine Übersetzung. Ich habe es nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber das war jetzt meine Übersetzung dieses Kommentars. Ja, ich müsste es aussuchen, aber wie es halt immer so auf Facebook ist, wenn man es sich nicht gleich markiert hat, dann findet man es nie mehr.
Ich denke, es ist aber auch was anderes, ob ich jetzt irgendwie ein Bild in irgendeiner Hobby oder in irgendeiner Fotogruppe irgendwie kommentiere, kritisiere, oder ob ich jetzt das zum Beispiel auf der Homepage von dem Fotografen tue oder sowas.
Ja gut, auf der Homepage verbietet.
Oder auf der Facebook-Seite oder so, wo auch irgendwie Geschäft betrieben wird und so, da würde ich dann eine Kritik vielleicht eher als Direktnachricht formulieren. Und wo ich mir auch denke, so, wenn da irgendwie auch nicht drunter steht, irgendwie Kritik erwünscht oder so, dann irgendwie so aus dem Nichts heraus einfach ein Bild kritisieren, ist irgendwie auch, ich weiß nicht, in dem Kontext manchmal ein bisschen komisch.
Naja,
so Gruppen ist es was anderes, so, weil da ist es.
Ja, es passiert halt in der Öffentlichkeit, ne? Ich meine, in jeder Ausstellung kannst du Bilder kritisieren, aber du kritisierst sie halt bei dir selber. Also sprich, du redest vielleicht mit deinem Partner, mit dem du dort bist, oder mit wem auch immer darüber, und kritisierst sie mit dem gemeinsam. Aber es erfährt sonst niemand. Wenn du das auf Facebook oder Instagram oder Subs oder sonst wo tust, ja, dann steht das halt da. Für alle lesbar.
Szenario 2, Martin. Es kann ja auch ein Kunde zum Beispiel ihn bei Google rezensieren und sagen, ja, und sogar noch Bilder hochladen und sagen, hier, die Bilder hat er von mir gemacht, dafür hat er so und so viel verlangt, ich bin aber nicht zufrieden damit, weil so und so und so. Ja. So, also, das geht ja auch. Also da kann der Fotograf sein. Also das ist ja noch viel schlimmer. Ne?
Ja, das ist schlimmer. Aber da muss ich, also ganz ehrlich, aber da muss ich doch damit leben. Aber das
ist der Zweck. Ist das der Zweck von Rezensionen oder nicht?
Bewertungen, genau. So ist es. Und deswegen bin ich auch der Meinung, auch als Pay-Fotograf oder als Profi, der immer nur für Geld arbeitet, muss ich damit leben können, wenn ich irgendwas in den sozialen Medien poste, dass irgendeiner da was drunter schreibt. Da muss ich damit leben können. Und wenn es zu viel wird, dass da Leute drunter schreiben, dass die Bilder ihnen nicht gefallen oder was auch immer, dann muss ich mir halt fragen, ob ich in der richtigen Gruppe bin oder ob ich vielleicht meine Fotografie doch nicht so toll ist, wie ich es denke. Oder
vielleicht mal ein Coaching mache bei Fabian Grell oder sowas. Oder
mal ein Coaching bei Fabian Grell machen, genau. Oder was auch immer. Aber Fakt ist, ein guter Fotograf wird halt nicht viele negative Kommentare bekommen im Normalfall.
Genau. Zum Beispiel auch, weil er richtig kommuniziert, was denn von so einem Shooting oder was denn von den Bildern zu erwarten ist. Und da ist erstmal keine Erwartung enttäuscht werden können. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wenn ich jetzt einen Kunden habe, für den ich Fotos mache, er ist am Ende nicht zufrieden. Und wie ich dann auch am Ende damit umgehe. Ja, weil wenn ich zum Beispiel in einem Restaurant bin und das Essen schmeckt mir nicht und dann kommt der Chefkoch aus der Küche und sagt, okay, Mensch, das ist uns zwar hier noch nie passiert, aber das ist natürlich kein Problem, wie können wir die Situation lösen, ne, und sich dann irgendwie auch so entgegenkommen zeigt und so, und da kann man dann ja auch aus einer schlechten Kritik wirklich glänzen noch, indem man sagt, hey, selbst wenn du jetzt nicht zufrieden bist, wir finden auf jeden Fall eine Lösung. So, und das ist ja eigentlich auch eine Chance, finde ich, für jeden Gewerbetreibenden, sage ich jetzt einfach mal so, ne?
Ja, natürlich. Nennt sich auch halt Dienstleistung oder Service einfach an der Stelle. Service, ganz klar. Aber man erlebt es halt, also ich erlebe es, gerade solche Diskussionen halt schon wahnsinnig oft. Und ich habe schon oft diesen Satz gelesen, ich bin Profi, ich brauche keine Kritik an meinen Bildern. Und
Ah, vielleicht bräuchten die mal ein bisschen Kritik an ihrer Person.
oder einfach so, okay.
Meldet euch bei mir, ich kritisiere euren Charakter, wenn ihr wollt.
Okay, ich bewerte dich schlecht auf Google. Ich schreibe dir keine Kritik unter deinem Feld. Ich bewerte dich lieber schlecht auf Google. Ich weiß nicht. Also ich finde es irgendwie fürchterlich. Also eine fürchterliche Mentalität, die da herrscht im Internet, allgemein sich hinter dieser Anonymität zu verstecken und einfach darauf rumzuhacken, ist genauso schlimm wie sich das zu verbieten oder sich da komplett außen vor zu nehmen und zu meinen, man ist was Besonderes. Also jeder dieser Extremitäten ist eigentlich für mich nervtötend, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ey, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ich hatte ein Coaching neulich am Wochenende und der Teilnehmer hat mir was erzählt und da habe ich nur gedacht, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und zwar erinnerst du dich daran, wenn Fotografen sagen, hier, das ist mein Modell, so geh nicht zu anderen Fotografen und sowas.
Ne? Ja, hatten wir letztens drüber. Mhm,
genau. Und ich habe das jetzt umgekehrt gehört. Also das Model sozusagen untereinander, nee, das ist mein Stammfotograf, ja, so ungefähr.
Bitte, nein, es ist ein Scherz. Echt?
Ja.
Geh nicht, du darfst nicht so geben, das ist mein Fotograf.
Ja, genau.
Das ist ja mal geil.
Fand ich auch geil. Das aber ist ja genau so. Okay. Ja, also es geht auch umgekehrt offensichtlich. Und ja, okay. Es zeigt mal wieder beide Seiten, alle Seiten. Ne?
Ja. So. Ja, okay, die Welt ist krank. Aber das finde ich ja noch witzig. Also das finde ich ja geil. Du darfst nicht so. Also, ja, okay. Also ich weiß unter Models teilweise.
Der darf
auch,
nur Bilder von mir machen.
Ja, also ich weiß ja, dass es unter Models teilweise schon auch. Also es gibt ja, wir hatten ja letztens das Thema Fotografen-Night auch. Und ich weiß, dass es etwas Ähnliches durchaus auch unter Models gibt. Mhm. Viele Models, die sich, wie drücke ich es jetzt vorsichtig aus, nicht so sehr mögen, drücken wir es mal so aus. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das ist mal was völlig Neues für mich.
Ja. Also ich habe das Gefühl, wir kommen heute hier von Höpsken auf Stöpsken. Und ich finde es ganz angenehm, muss ich sagen.
Wollte ich gerade sagen, es ist halt wie immer. Ne? Also ich habe jetzt dann nächsten Monat auch mal wieder ein paar Workshops am Laufen. Und also da bin ich mal wieder gespannt, weil das sind zwei Leute schon dabei, die schon zwei Workshops bei mir hatten. Und die sind aber so, die hauen dir auch ein Feedback um die Ohren. Weißt du, das sind beide so typische fränkische, nette Kerle, die dir halt beim dritten Bier dann auch sagen, dass du scheiße bist, auf gut Deutsch oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich mag das, weil das ist einfach, also dadurch, dass sie wiederkommen, weißt du, ganz so schlecht kann es nicht gewesen sein. Aber die geben dir trotzdem so ein richtig schönes Feedback und sagen, ja, pass mal auf, aber das fand ich nicht so prickelnd. Oder da würde ich mich freuen, wenn man dieses Thema vielleicht noch ein bisschen ausbaut. Oder. Ja, finde ich super, super hilfreich.
Ja.
Weil du kannst halt nicht immer wissen, was die Leute von dir erwarten. Und wenn vier Leute da zusammenkommen in so einem Workshop, dann alle Themen so abzustimmen, dass sie allen vier passen, ist halt fast unmöglich.
Ja, gut, das Problem habe ich mit den Einzelcoachings jetzt nicht, aber natürlich ist es so, dass das auch ganz, also das ist wieder auch, das hängt so krass von den Erwartungen auch ab, ne? Und wie man das vorher abspricht, was da passiert und was nicht und dass die Leute wirklich wissen, worauf sich einlassen und es am Ende dann irgendwie keiner sagt, ja, aber also mag für die anderen gepasst haben, aber für mich jetzt nicht so und sowas, ne? Ja. Und ich habe ein total tolles Feedback gekriegt und ich war so happy, weil ich irgendwie, also jetzt für den letzten, weil ich irgendwie so beim Coaching selber gar nicht so immer wusste, ist das jetzt alles so in Ordnung? Ist das jetzt so, wie die Person sich das vorgestellt hat? Also da kam wenig spontanes Feedback so von der Reaktion her, sag ich jetzt mal, weil das konnte ich das nicht so gut lesen, ob die Person jetzt super happy oder super unhappy ist so ungefähr. Und als die Person dann nach dem Coaching zu mir sagte, boah, Fabian, das war so geil, danke, habe ich nur gedacht so, oh, cool. Weil ich wusste es halt nicht. Und das war nämlich auch eine Person, die auch schon diverse andere Coachings besucht hat, auch viel Geld dafür bezahlt hat. Also das mir auch im Vorhinein schon erzählt hat, ja, ich war ja schon hier und ich war ja schon da. Ah, okay. Und da habe ich so viel bezahlt und da habe ich nur gedacht, okay, das heißt, du bist automatisch in diesem Vergleich drin, ne? Ja, so. Und da habe ich natürlich, also du kennst das ja, man ist ja als Künstler und Dienstleister und egal wie lange du es machst, man ist ja nie 1000%ig von sich überzeugt und hat immer am Ende so ein bisschen Sorge, ist das okay, was ich gemacht habe? Auch für den Preis und so, ne? Da war ich sehr erleichtert.
Ich hatte den Fall in meinem zweiten Workshop, da kam ein Teilnehmer und meint so zu mir als Eröffnungssatz, also wirklich, ich trinke ja normalerweise, ne, also erstmal in die Runde setzen, einen Kaffee trinken, kurze Vorstellungsrunde, was machen wir heute und so. Und er saß so da und er hat wirklich, ja, hallo, ich bin der und der. Also letzte Woche war ich beim Show Noir auf dem Workshop.
Ja.
Das war mein zweiter Workshop. Und er lässt diesen Satz los und ich war so da gesessen und habe gedacht, ach du Scheiße.
Mit welcher? Aber das Schöne ist, du hast ihn ja selber auch schon gemacht.
Ja, natürlich.
Du kannst natürlich schnell adaptieren.
Aber ja, darum geht es nicht. Aber die Erwartungshaltung, du wirst plötzlich, also der geht erst so zum Jan hin und dann kommt er zu dir und erwartet jetzt natürlich schon, also der kommt natürlich mit einer riesen Erwartungshaltung, ne?
Ja, wobei es hängt natürlich auch echt davon ab, was die Leute bezahlt haben. Ne? Also jetzt mein Teilnehmer hat gesagt, darf auch nicht zu dir. Nee, der hat gesagt, er hat halt schon auch für einen Workshop, glaube ich, irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro bezahlt. Und meine Coachings kosten in der Regel nicht so viel. Ja.
Okay, das waren dann so irgendwie so Einzelcoachings oder was oder so Intense-Coachings mit, keine Ahnung. Weil,
ja gut, ich mache ja auch Einzelcoachings, die kosten euch 2.000 Euro.
Ja, meine auch nicht, keine Ahnung.
Es ist jedenfalls ein Vielfaches von dem, was ich verlange, ja, für dieselbe Anzahl von Stunden, die man da ist. Ne? So. Gut, die Person hatte dann offenbar auch ein viel größeres Studio und und so. Viel mehr Kosten kann ja alles sein, egal. Mein Teilnehmer meinte jedenfalls, in Relation zu dem, was das gekostet hat und wie viel ich gekostet habe, hat sich meiner viel mehr gelohnt. Und da habe ich nur gedacht, das ist wirklich ein schönes Feedback und natürlich, vielleicht überlege ich, ob ich nochmal teuer werde oder so. Ich lasse es jetzt aber erstmal so, aber das ist natürlich irgendwie was, wo ich denke so, boah, okay, cool, die Leute bezahlen woanders viel mehr, aber haben bei mir viel mehr mitgenommen und so. Das ist einfach immer. Ja, und natürlich macht das ein bisschen Druck, ne? Also ich kann das super nachvollziehen bei dir.
Ja, also ja.
Voll, ich fühle das.
Also das war, wie gesagt, das war mein zweiter Workshop damals und ich war so, der lässt diesen Satz los und ich so, ach du Scheiße.
Das ist wie wenn du irgendwie eine tolle Frau kennenlernst und sie zeigt das Foto von ihrem Ex.
Genau.
Wie mit dem Meme-Spruch, aber um den brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ja, genau. Ne? Und auf dem Foto ist Brad Pitt zu sehen, so ungefähr. Ja, genau. Und du denkst dir so, oh fuck.
Ja, genau. The ex you don't have to worry about.
Genau. Ja, das war so, ja, okay. Also das, also aber wie gesagt, hat wunderbar funktioniert und der war auch danach total happy und alles. Mhm. Aber es ist halt schon eine Bürde in dem Moment, ne? Also wenn du da so, ja, finde ich schon.
Damit einsteigst. Ja. Also liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn ihr irgendwo ein Coaching macht oder ein Workshop oder so, erzähl's danach.
Ja, genau.
Echt. Macht es ein bisschen entspannter hin.
Wobei ich ja sagen muss, also ich habe diesen
Workshop. Aber gut, du machst ja auch andere Inhalte, ne?
Ja. Also ich habe ja den Workshop beim Jean Noir selber gemacht vor mittlerweile 2 Jahren oder so. Und der ist top. Ne? Also das muss man jetzt einfach so sagen, wie es ist. Der ist top. Aber auch hier, ja, preislich natürlich über mir angesiedelt. Aber auch mit anderen Inhalten. Also das muss man auch ganz klar sehen. Da geht's um andere Sachen. Aber es ist trotzdem natürlich, wenn du ihn selber schon gemacht hast und du weißt, dass der sehr tiefgehend ist und dass der sehr gut ist, dann ist das natürlich schon so eine gewisse, ja, eine Erwartungshaltung, die auf dir lastet. Aber wie gesagt, es hat geklappt. Ich gebe immer noch Workshops, von daher kann es nicht ganz so schlecht gewesen sein.
Wunderbar. Ja, und wieder mal Werbung für Jan gemacht. Liebe Grüße, Jan, wenn du es hörst.
Es stimmt. Eigentlich müssen wir von dem langsam mal Geld verlangen, oder?
Es gibt 2 Leute, für die haben wir echt viel Werbung gemacht. Einmal Cara Masch und einmal Jean Noir.
Ja, also wenn ihr beiden das hört, lasst doch mal, ja, bringt mal ein Bier vorbei.
Sag ja.
Ein kaltes Bier mal.
Ich sag ja, Rabattcode.
Rabattcodes sind gut. Ja, schauen wir mal.
Oder ein Bierchen nehme ich auch.
Ja, okay, ja, ich bin da auch nicht so.
Ich muss das jetzt mal hier. Ja, mein Eigenurin ist schon, mein grüner Tee ist schon leer jetzt.
Ja, du, wir sind auch schon wieder bei der Minute 42, also so ist es nicht.
Das stimmt überhaupt nicht.
Doch.
Wir sind bei 42 Minuten 40, Martin.
Oh, Entschuldigung, ich habe das, ja, okay, Entschuldigung. Mein Fehler.
Lass mich mal auf meine schlaue Liste gucken. Ja, erzähl ruhig weiter.
Ja, nee, ich habe tatsächlich noch ein Thema mir aufgeschrieben, weil es auch wieder ein Thema war, worüber ich in einem anderen Podcast letztens etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas verächtlich, also es wurde etwas verächtlich drüber geredet. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, welcher Podcast das war, aber es ging um das Thema Presets und Templates, Lightroom.
Oh ja.
Ich bin ja, also wie gesagt, in dem Podcast wurde so, ja, ich sag's jetzt mal verächtlich, das trifft es jetzt nicht ganz, aber das ist jetzt das Wort, was mir am passendsten erscheint. Es wurde so abwertend drüber berichtet und dann klatscht man halt so ein Template da drüber und dann, oder so ein Preset da drüber und dann ist das Bild fertig. Ne? Also diese Standardaussage von, Denkt euch bitte wieder die Anführungszeichen von selbsternannten Künstlern, die ja sowas gar nicht machen, weil die ja, die haben das ja nicht nötig. Die machen ja jedes Bild einzeln oder was auch immer, keine Ahnung.
Fangen bei jedem Bild bei Null an, natürlich.
Ja, natürlich, klar, bei jedem Bild. Und es hat auch natürlich keiner ein Schwarz-Weiß-Preset für seine Schwarzbilder. Nein, auf gar keinen
Fall. Ich kenne keinen.
Na, nie im Leben. Die fangen immer bei ja, okay, lassen wir es. Fakt ist, ich bin jemand, der arbeitet sehr viel mit Presets. Natürlich sind sie immer nur eine Ausgangsbasis und natürlich werden sie auf das Bild selber angepasst, weil es, glaube ich, es gibt kein Preset, das auf die Lichtsituation, die du hast, passt hundertprozentig, sondern es muss halt immer irgendwie abgepasst, eingestimmt werden. Aber sie sind halt für mich das leichteste Mittel, um einfach mal rauszufinden, wenn man ein Bild hat, was dem, was man im Kopf hat, am nächsten kommt und darauf aufzubauen.
Ja.
Und also deswegen verstehe ich nicht, warum manche Kollegen, nenne ich es jetzt mal, da immer der Meinung sind, man muss da drauf rumhacken. Da ist nichts Verwerfliches dran in meinen Augen. Da ist nichts Schlechtes dran, mit Presets und Templates zu arbeiten, wenn man weiß, und das ist die Einschränkung, wenn man weiß, was sie tun oder wenn man weiß, was sie bewirken. Ich muss noch nicht mal wissen, was genau im Hintergrund passiert, damit das zustande kommt. Aber ich muss zumindest wissen, was sie bewirken. Glaube ich, dann ist da für mich absolut nichts Verwerfliches dran.
Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass also erstmal macht's, finde ich sowieso, also vorweggeschoben erstmal einen kleinen Unterschied, ob ich meine eigenen Presets nehme oder ob ich welche nehme, die ich mir jetzt gekauft habe oder die ich irgendwie mir runtergeladen habe oder sowas. Weil die Presets, die ich selber gemacht habe, es ist ja im Grunde, als hätte ich eine, das ist ja, da könntest du ja selber über irgendwelche Photoshop-Aktionen sagen, richtig, wo ich einfach nur bestimmte Handlungsschritte irgendwie mir einfach gesammelt habe, dass ich die nicht alle einzeln nochmal klicken muss. So. Und das ist halt immer noch genau meine Arbeit, weil es mein eigenes Preset ist, was ich selber erstellt habe und ich habe jeden Slider-Punkt selber so eingestellt. So, erstmal das vorweggeschossen. Das zweite ist, ich würde da auch nochmal ein bisschen präziser sein. Es gibt solche und solche Presets. Es gibt Presets, da veränderst du im Grunde bei Lightroom jetzt zum Beispiel jeden Wert, den du irgendwie verändern kannst. Jeder Slider wird da einmal nach links oder rechts geschoben, so ungefähr. Das heißt, das sind im Grunde echt die Allround-Komplett-Presets, so inklusive Schärfen und Zuschnitt. Keine Ahnung, wer das benutzt. Ja, aber egal, ne? Und dann gibt's halt auch noch welche, wo du irgendwie nur die Gradationskurven, nur im HSL-Bereich irgendwie sowas hast, so. Also nur so echt so Baustein-Presets, würde ich jetzt mal sagen, so, ne? Und dazwischen sind einfach auch Welten. Also, da könnte ich dann ja auch verschiedene Presets miteinander kombinieren und so weiter und so fort. Also das Thema Presets ist, finde ich, auf den ersten Blick ganz einfach. Ja, klickst drauf, bist fertig. Auf den zweiten Blick, wenn man sie, glaube ich, richtig nutzt, ist es aber wesentlich komplexer, als man denkt. Und was mir noch eingefallen ist, ich weiß ja nicht, wie andere Fotografinnen und Fotografen so arbeiten. Bei mir ist es so, ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Hintergründen, zum Beispiel Hintergrundstoffe. Ja. So, und ich sage jetzt, angenommen, ich habe einfach nur drei. Rot, Gelb und Grün. Ja, ja. So, dann habe ich vor diesem roten, gelben und grünen Hintergrund, also ich habe aber auch nur eine begrenzte Anzahl von Lampen im Studio. Ja, sagen wir, ich habe die eine, die ist gelb und die andere, die ist kalt. Ja, so, dann habe ich irgendwie Modelle da. Die eine ist blond, die andere ist brünett. So, und dann gibt's halt nur bestimmte Kombinationen, ja, von Hintergrund, Licht und, sagen wir jetzt mal, Haarfarbe oder Hautton oder wie auch immer, ja, so. Das heißt, was soll ich denn noch immer anfangen mit den Bildern immer wieder bei Null, wenn ich immer wieder dieselben Konstellationen habe bei mir im Studio jetzt zum Beispiel, dann kann ich halt auch nicht irgendwie jedes Bild neu, oder ich muss nicht jedes Bild neu erfinden für sich. Dann habe ich halt für jeden Hintergrund einen Look, dann habe ich für jeden Hautton einen Look, dann habe ich welche, die passen hier und die passen da in Kombination und noch ein paar schwarz-weiße. So, und damit kann ich ja alles abbilden und, wie du richtig sagst, immer noch anpassen im Nachhinein und so. Also, why not?
Ja, sehe ich genauso.
Und warum der Hate?
Ja, gerade, ja, weiß ich auch nicht. Und gerade das, was du gerade gesagt hast mit den Presets, die sich halt auf Bereiche auswirken, ne? Also ich habe Presets, die einfach den Schwarzwert nach hoch ziehen in verschiedenen Stufen. Dafür habe ich alleine 5 Presets. Und lauter solche Sachen. Und das macht absolut Sinn in meinen Augen. Warum soll ich da jedes Mal manuell rumklicken und immer wieder die gleichen Aktionen? Klar kann ich es danach anpassen. Aber eventuell passt es ja. Genauso habe ich für die Vignette-Presets, die halt eine Vignette in bestimmten Arten und Weisen erzeugen oder Ähnliches. Und ja, für mich macht das absolut Sinn. Ich möchte übrigens mal erwähnen nebenbei für immer die Verfechter der reinen Fotografie, weil sie ja JPEG out of cam fotografieren.
Ach, come on.
Weil die Kamera macht auch nichts anderes intern. So, die interpretiert nämlich auch bloß die RAW-Datei als JPEG und das tut sie mit den Einstellungen, die ihr ihnen gebt und dann kommt ein JPEG raus. Und nichts anderes macht der RAW-Converter. Und ob ich das mit einem Template, mit einem Preset oder mit einem Regler mache, den ich manuell nach rechts und links stelle, am Ende des Tages hast du ein JPEG.
Also
möchte ich nur mal erwähnen, nebenbei.
So ist es nämlich. So sieht es nämlich aus.
Ja, weil mich diese Diskussion wahnsinnig macht, ganz ehrlich. Ich nehme kein Template, weil das, ich will ja mein Bild selber beeinflussen. Ja, was mache ich denn,
wenn ich ein Template auswähle? Ich habe doch schon Kameraprofile in meiner Kamera. Ja,
genau.
Da entscheide ich ja schon, welches Kameraprofil ich nehme. Genau. Oder ob ich jetzt Szenenmodus, weiche Nachtlandschaft benutze oder sowas, ja. Das sind doch alles, wie du schon sagst.
Und gerade die beliebten Fuji-Fotografen, die ja immer darauf schwören, dass sie in ihren Fuji-Profilen irgendwelche Filme abgebildet haben, die sie dann auswählen können. Was ist denn das, wenn kein Template oder kein Preset, das sie über die RAW-Daten drüber klatschen? Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es genau das Gleiche. Das RAW wird halt anders interpretiert und am Schluss kommt halt irgendwas raus, was irgendwie wie eine Filmsimulation ausschaut.
Ja. Ich meine, ich habe alleine schon, glaube ich, 5 verschiedene Schwarz-Weiß-Profile auf meiner Lumix, die übrigens sehr coole Profile haben. Schleichwerbung am Ende. Aber das ist doch, wenn ich ein reiner Fotograf wäre, es klingt schon so bescheuert, aber dann müsste ich ja, mit so einer Sofortbildkamera rumlaufen. So, und selbst dann, auch da ist ja irgendwie ein Film drin.
Genau.
Also auch selbst analog habe ich ja die Wahl, nämlich den Film oder den Film.
Genau.
Also das gibt's gar nicht.
Genau. Deswegen wollte ich es einfach mal erwähnen und mich mal wirklich aussprechen, also gegen dieses Bashing von Templates und Presets, und das ist ein Geschmarre ohne Ende. Also
vielleicht ist es ein bisschen der Neid und der Hate, dass manche Leute es einfach viel besser drauf haben in der Bearbeitung als man selber. A und B, dass sie dann auch noch damit Geld verdienen, weil sie ihre Presets verkaufen im Internet. So. Und dann haben sie nämlich was online, wo sie nichts mehr machen müssen. Und das bringt tagtäglich ein paar Euro rein. Und ich glaube, das weckt auch Neid bei vielen Leuten, die sagen, oh ja, Mann, das würde ich auch gerne, aber ich kann nicht selber bearbeiten. Ja gut, dann finde ich Presets halt scheiße.
Ja, aber das ist dieselbe Diskussion wie ganz ehrlich, was mich auch wahnsinnig macht, ist, ich fotografiere nur in M, weil nur in M fotografieren ist das einzig wahre Fotografieren. Weil nur da bestimme ich, was die Kamera tut. Ah ja, echt, wirklich?
Ich kenne sehr, sehr viele Profi-Fotografen, die nicht in M fotografieren.
Es gab mal eine Erhebung von Canon oder Nikon, ich weiß es nicht mehr. Die haben mal geschaut, was zurückgeschickt worden ist an Kameras, die eingesendet worden sind und in welchen Stellungen die waren. Ich glaube, es waren irgendwie 60% war auf AV gestanden, also Aperture Value, und glaube ich 20% war auf TV gestanden und der Rest war irgendwie in irgendwelchen Stellungen. Fakt ist, ganz ehrlich, warum? Also es gibt natürlich Sachen, wo ich in M fotografiere. Sobald irgendwie Studioblitze im Spiel sind, wird in M umgeschaltet. Sobald Blitzlicht überhaupt im Spiel ist, meistens M. Aber ganz ehrlich, warum in Teufels Namen sollte ich draußen bei Available Light, wo nichts im Spiel ist, warum in drei Teufels Namen sollte ich da bitte schön M verwenden?
Ja, AV, TV, die machen Sinn, die Modi.
Und
ich glaube, verpönt ist es eher, wenn du sagst, ich bin professioneller Fotograf und du fotografierst Komplettautomatik.
Ja, gut, Komplettautomatik ist jetzt wieder ein anderes Thema. Komplettautomatik, weil da weißt du ja gar nicht, was sie tut, ne? Aber wenn ich genügend Licht habe, AV, sorry, also mit dem Blende steuert das Bild. Meine Blende ist ganz klar bildgebend, deswegen stelle ich sie ein. Die ISO ist auch noch ein Stück weit bildgebend. Wenn ich aber genügend Licht habe, ist sie eh bei 100. Wen interessiert's? Also.
Ja, da kann man, also da würde ich auch sagen, Auto-ISO auch kein Problem.
Richtig.
Ne, bei vielen Kameras kannst du ja auch einen Maximalwert einstellen und so. Also,
und wenn ich Sport mache, dann schalte ich halt auf TV, weil dann ist die Zeit plötzlich ausschlaggebend und nimm mal die Blende. Und wenn ich beides einstellen will, ja, verdammte Scheiße, dann schalte ich Auto-ISO ein und lass auch immer noch die Kamera. Also, aber ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, eine Diskussion. Darüber kann ich mich zum Beispiel fürchterlich aufregen, über dieses, nur M ist das wahre Fotografieren. Und also darüber könnte ich mich wirklich fürchterlich aufregen. Das ist ein Geschmarre ohne Ende.
Also, ich glaube, das sind die Leute, die stolz drauf sind, dass sie den Modus beherrschen.
Ja, der ist ja auch so schwer zu beherrschen. Also mal ganz ehrlich, das Einzige, was dieser Modus echt gut kann, ist den Ausschuss erhöhen. Also wenn du outdoor bist, weil nämlich bei jeder Wolke stimmt nämlich plötzlich deine Belichtung nimmer. Und du musst die ganze Zeit nachsteuern. Wenn du nur ein einziges Mal vergisst, dann hast du schon Ausschuss produziert. Das macht meine Kamera automatisch und die kann das 1000-mal schneller wie ich.
Ja, wenn ihr nicht schnell und gut bist, dann. Aber es ist halt wie mit dem Fokus auch. Nehmen denn diese Fotografen und Fotografinnen, nehmen die denn auch keinen Autofokus? Fokussieren die auch manuell komplett?
Ja, diese Art von Fotografen, die haben oft stelle ich fest, eine Leica, ne? Die haben oft, die schwören dann auf dieses komische,
den Leica-Look.
Ja, den Leica, über den hat ja Andreas Johans in seinem letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Folge vom Podcast sich ausgiebig ausgelassen, obwohl er ja selber mit Leica fotografiert, ne? Mhm. Ein Schwachsinn, dieser Leica-Look, echt ein totaler Bullshit.
Ich meine, natürlich, Sensor und Objektivkombi verpassen dem RAW natürlich einen gewissen Look. Das ist halt klar.
Ja, das ist so.
Aber ist das, ich glaube, das ist eine richtig gute Marketing-Idee gewesen, der Leica-Look.
Ja, du.
Oder war in Analog-Zeiten vielleicht noch irgendwie treffender als jetzt?
Ja, ich weiß es nicht. Auch. Und vor allem glaube ich, dass, also das Glas ist da viel, viel, viel ausschlaggebender wie der Sensor. Und mittlerweile kannst du ja auch auf die Leica alles, was in dieser L-Alliance da oder Mount Alliance da drin ist,
draufschrauben.
Und keine Ahnung, wer da alles drin ist. Aber Fakt ist, niemand wird ein Bild ansehen, ob das Ding mit einer Leica oder einer Canon gemacht ist. Und wenn ich dir dreimal das gleiche Bild nebeneinander lege, dann wirst du vielleicht erahnen können, ob das eine, wenn es out of cam kommt, ohne was an den Einstellungen zu verändern. Zu sagen, das ist vielleicht Canon und das ist das Ding.
Aber das in dem haben Moment, wir ja wo ich schon den gemerkt,
Porträtmodus umstelle, also wo ich sage.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja gar nicht die Einstellung verändern, weil du musst ja dich für irgendein Bildprofil alleine schon entscheiden. Ja. Und selbst wenn es natürlich ist, wählst du ja schon eine Entscheidung.
Ja. Und ja.
Also da muss auf Standard gehen.
Genau.
Standard ist der, glaube ich, der unbearbeiteteste, unverändertste.
Also das Einzige, woran man Leica meiner Meinung nach erkennt, ist, dass er halt einfach viele olle Linsen im Programm haben und von vielen Leuten alle alte Linsen verwendet werden und deswegen, ich sag's jetzt mal so, eine schlechte Abbildungsleistung oder eine schlechtere Abbildungsleistung haben als eine moderne Canon, wo halt irgendein modernes Glas vorne dran hängt oder ein Nikon oder was auch immer oder eine Sony oder wer auch immer.
Jetzt habe ich mal noch eine ganz steile These, Martin.
Oh ja, steile Thesen sind geil. Raus damit.
Wow. Okay, pass auf. Leicas kosten ja auch Geld.
Nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Nicht wenig, ja. So im Vergleich sind die doch schon mal ein bisschen teurer, die Kameras. Im Vergleich jetzt, sagen wir mal zu einer Sofortbildkamera, die, oder sagen wir zu einer, ich weiß nicht, also ich versuche schneller zu sein. Leica-Bilder haben auch einen gewissen Look, weil sie hauptsächlich von Personen geschossen wurden, die finanziell sich in einem anderen Milieu, in einer anderen Klasse, in einem anderen Dings befinden. Die natürlich einen anderen Blick auf die Welt haben, wie Leute aus ärmeren Bevölkerungsschichten, die keine Leica haben können, weil sie sich die nicht leisten können. Die greifen wieder zu anderen Marken oder anderen Modellen und dadurch haben bestimmte Marken, bestimmte Modelle alleine schon einen bestimmten Look, weil nur Leute aus einer bestimmten Bevölkerungsschicht, die sich überhaupt kaufen können, zum Beispiel. Verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
Das ist aber wirklich eine steile These. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das ist jetzt wirklich eine steile These. Halleluja.
Ja, aber guck mal, welcher Hartz-IV-Empfänger kann sich denn eine Leica kaufen?
Ja, keiner vermutlich. Das ist, also zumindest kein ehrlicher, ja. Ja.
Ja.
Ja, ist richtig, aber ich kenne genügend Leute, die mit einer Leica rumrennen, die eigentlich, also die jetzt nicht unbedingt einen dicken Benz fahren oder irgendwie sowas in der Richtung, weiß ich nicht.
Okay.
Also wenn man so sieht, was eine Canon R5 kostet oder eine Nikon, die neue Sima oder eine Sony, so viel billiger sind die Dinger jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Klar, du kannst bei Leica noch mehr Geld versenken, ne? Also gerade in Glasen solche Scherze, aber weiß ich nicht. Also ich habe eher das Gefühl, also was mir immer auffällt, ist, dass die Leica-Fotografen alle sehr düster fotografieren. Also die Bilder sind immer, die haben immer so eine morbide Ausstrahlung, ne? Und ich habe eher die These, die kommt deswegen, weil die schauen danach alle in ihren Geldbeutel und haben dann alle so eine schlechte Laune, dass die Bilder, die sie damit machen, mit dem Ding, das sie gerade aus dem Laden geschleppt haben, einfach so, ja, die sind einfach, weißt du, die rennen einfach mit einer grundschlechten Laune durch die Gegend. Das ist ja meine Vermutung eigentlich. Ja, okay.
Ich finde das Thema total spannend, diese Side-Effects Auf Camera Choice, ja. Das sollten wir auf jeden Fall bei Zeiten nochmal irgendwie vertiefen oder im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall, das finde ich super.
Ja, ich glaube schon, dass du, also das stimmt natürlich nicht immer.
So Milieustudien irgendwie so ein
bisschen. Ich glaube schon, dass bestimmte Typen von Menschen bestimmte Kameras wählen. Das stimmt nicht immer. Ein Großteil ist auch dessen, glaube ich, mit was du angefangen hast, weil du dich mit dem natürlich wohlfühlst. Aber ich glaube schon, dass bestimmte Arten von Menschen oder bestimmte Typen bestimmte Arten von Kameras bevorzugen. Und da ist ja, natürlich und, jetzt, also Canon und Nikon ist halt relativ gleich. Das sind halt zwei, ja, ne? Sony sticht schon wieder etwas hervor, weil das ist halt so ein Stück Metall, irgendwie so gefühlt. Panasonic ist so der Exote ein bisschen, verbreitet sich auch mehr, aber ist noch ein bisschen exotischer eigentlich.
Im Fotobereich ist es, glaube ich, im Consumer-Bereich überhaupt kein Exot, ganz im Gegenteil. Im Consumer-Bereich ist es, glaube ich, echt fast der Standard, aber im professionellen Fotografie-Segment ist es der Exot.
Davon rede ich jetzt natürlich gerade. Genau. Ne? Also ich rede vom Vollformatsektor oder
ähnlichem. Bei Consumer-Kameras, Urlaubskameras und so, da bist du direkt bei Lumix, ne? Sofort.
Ja, damit sofort. Sicherheit. Ne? Aber jetzt gerade in dem Sektor, in dem wir uns bewegen, ist Panasonic immer noch so ein bisschen der Exot, auch wenn er natürlich schon stark im Kommen ist, das merkt man.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Aber ich glaube schon, dass es halt so dieser ja, was auch von der Werbung so ein bisschen suggeriert wird, ne? Wenn du Streetfotograf bist, ja, dann musst du eine Olympus nehmen, weil eine Olympus, die passt in die Hosentasche und da haben schon ganz andere Leute geile Bilder damit gemacht auf der Straße, ne? Da musst du so eine Olympus nehmen.
Die Größe und so, das spielt aber natürlich auch schon eine Rolle, ne?
Ja.
Also wenn ich mit meiner S1R mit dem 70-200 auf die Straße gehe, dann sieht man 3 Kilometer, dass ich ein Fotograf bin. So. Ja, also da muss man schon sagen, es gibt halt schon Kameras, die sind eben für bestimmte Sachen geeignet. Und andere wieder nicht, ne?
Ja, natürlich, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich habe noch niemals eine Leica auf einem Sportplatz gesehen. Noch nie. Also die wird es auch nie geben. Ja, also genauso wenig wie halt irgendwie so eine kleine Hosentaschenkamera auf dem Sportplatz stehen wird. Das ist halt so, ja. Also der Einsatzzweck ist natürlich eine Frage. Ja. Aber es ist spannend. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, da müssten wir uns mal so einen Leica-Enthusiasten einladen und vielleicht noch so einen Olympus-Vertreter oder so.
Ich glaube zum Beispiel die Sony-Vertreter auch. Diese ganzen Sony-Alpha-Shooters und sowas, ne? Da habe ich auf jeden Fall auch so ein richtiges Klischeebild von im Kopf. Ich meine, es ist halt Klischee und es ist halt Quatsch, ne? Da habe ich da auch diese irgendwie, ich mache irgendwie so. Weiß ich, gehe raus, ich mache so Lowlight-Portraits irgendwie in der Innenstadt mit so, wo ich dann noch mit der CD die Neonleuchtreklame mit reinspiegel und irgendwie mit so einer leuchtenden Maske, irgendwie mit so voll dem Weitwinkel und Hintergrund.
Aber das ist genau das, was du von den Leuten
auf Instagram, was ich im Kopf habe.
Ja, aber das ist doch genau das, was du von den Leuten auf Instagram siehst. Also, falsch. Das ist das, was dir ins Auge sticht, dass die eine Sony haben,
was
weil die schreiben es oben drüber.
Ja, genau.
Die es nicht oben drüber schreiben, dann kriegst du ja gar nicht mit, dass die eine Sony
natürlich
haben. Ne? Deswegen,
natürlich.
Aber die es oben drüber schreiben, ich erinnere mich jetzt gerade an diese Bilder in am Strand, Sonnenuntergang in Fußhöhe aufgenommen. Weißt du, und dann steht oben drüber, ich fotografiere mit Alpha. Ne? Also so, und ich denke mir so, ja, what the fuck, interessiert eigentlich keine Sau mit, was du fotografierst, aber das ist halt wieder das typische Beispiel dafür, ne?
Ja, es ist. Ah, jetzt auch eine ganze Menge Hörer verloren, Martin.
Ist mir
es
egal.
Gibt so viele, die da draußen mit Sony. Wir lieben euch und wir reden ja vom Klischee.
Bla. Wir reden von einem Klischee. Und ich sage ganz ehrlich, man kann mit einer Sony mit Sicherheit geile Bilder machen, nur ich kann es halt nicht, weil ich mag es halt nicht in der Hand. Also
am Ende kannst du halt auch über jede Kamera irgendwelche Klischees raushauen.
Ja, natürlich.
Ne? Wir werden auch nicht aufhören damit.
Nee, also Gott bewahre, das wäre langweilig.
Ganz im Gegenteil, eure Lieblingsklischees zu den Kameras einfach mal bitte droppen. Gerne auch über unser Formular, was wir in den Shownotes verlinkt haben, wo ihr sowohl eure Buzzwords, zu denen wir gleich hoffentlich auch noch ganz kurz kommen, und auch Themenvorschläge mit aufnehmen.
Und neuerdings, ich habe noch was dazu gemacht, ich habe auch Fragen. Also wenn ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten sollen, auch die habe ich jetzt ein kleines Feld dazu gemacht, dürft ihr gerne damit reinschreiben.
Genau.
Genau, aber du hast das Stichwort genannt. Wir sind auch schon wieder bei über einer Stunde mittlerweile angekommen. Es wird mal wieder Zeit für unser beliebtes.
Es ist das Buzzword Bingo mit Martin und Fabian. Hast du das Rad schon aufgestellt?
Wir brauchen unbedingt einen Jingle.
Ich habe doch gerade einen gesungen.
Einen besseren.
Schneid's raus. Kannst, ich meine, schneid's raus, legen wir nächstes Mal wieder rein.
Ja, okay. Das müssen wir, ich glaube, wir singen das nochmal ein.
Ja, du kannst noch deine Zweitstimme kannst du ja noch drunter singen, Martin. Das sind wir schon Chor.
Okay, nee.
In verschiedene Tonlagen.
Das will niemand. Nein, das will niemand hört. Okay. Ich würde, also an alle Zuhörer, falls da draußen jemand ist, der sich gemüßigt fühlt, für uns einen Jingle einzusingen, tut euch keinen Zwang an. Wir hören uns gerne eure Vorschläge an. Lasst sie uns zukommen.
Aber dann noch mit ein bisschen Hintergrundmusik und so. Muss schon gut produziert sein, ne? Ist hier ein Premium-Podcast. Nicht so ein Anfängerscheiß.
Ja, genau. Da
war schon was Gutes, ne?
Ja,
ansonsten lasst es gleich.
Genau. So, ich würde sagen,
let's go.
Let's go.
Oh, bitte mehr, bitte was Besseres als letztes Mal.
Was hatte ich jetzt beim letzten Mal gestört?
Ey, wir hatten Model, Haare, Retusche. Ich meine, allgemeiner geht's nicht. Nein, also ein bisschen konkreter kann schon sein. Ja, echt.
Also ich starte mal.
Hatten wir schon.
Wieso steht das da noch drin? Da hat irgendwer vergessen, das rauszunehmen. Das geht ja mal gar nicht, ne? Also irgendwer. Wer war denn das wohl? Ja, ich drehe doch mal am Rad.
Facebook.
Ja,
wieso haben wir das Glück, dass wir heute schon geredet haben?
Es kommt mir aber so gelegen. Das ist nämlich eigentlich ein Rant, den ich noch vorbereitet hatte. Und
okay,
zwar,
dann nehmen wir Facebook an.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe es auch inzwischen schon wieder gelöscht. Ich könnte so abkotzen. Ich wurde heute Morgen wach, mache Instagram auf. Natürlich, das Erste, was ich morgens mache, Handy, Instagram, ist ja wohl klar, ne? Leute, so. Und dann kommt, sehe ich, ich habe einen Instagram-Shop. Ich denke mir, wow, wie kommt das denn jetzt? Ich habe irgendwie 1000 Jahre und 1 Million Stunden damit verbracht.
Ich habe es heute nicht geschafft,
diesen verschissenen Shop einzurichten. Ja, ich habe zwei Facebook-Profile. Also du machst das ja über diesen Facebook Business Manager.
Ja.
So, ich habe zwei Facebook-Profile. Das eine hatte ich eigentlich schon längst gelöscht. Dafür habe ich mir ein neues Pseudo-Profil angelegt, mit dem ich meine Künstlerseite verwalten wollte. So, dann kam ich aber in ein Problem, weil ich über dieses Facebook Business Manager-Scheiß die Rechte nicht richtig machen konnte für mein neues Pseudo-Konto. Und das alte konnte ich deswegen nicht löschen. Und jetzt habe ich 3 Konten und alles ist zwischeneinander. Und ich verstehe diesen Business Manager einfach nicht, weil der so überkomplex und kacke ist.
Der ist auch richtig kacke.
Du kriegst es nicht hin.
Ja.
So, du kannst, also ich habe mit Werbung schalten und so, das habe ich irgendwie gekriegt, aber mit diesem Shop, das macht mich wahnsinnig. Ich habe es nicht hingekriegt. So, und dann musst du ja noch das so, und dann geht das Ganze zu Instagram. So, und jetzt kommt der Scheiß. Ich verkaufe Videokurse. Es ist raus. So, das sind halt digitale Produkte. Eigentlich darfst du digitale Produkte gar nicht bei Facebook verkaufen. Du darfst gar keine Downloads verkaufen, sondern das ist dafür gedacht, dass du irgendwie T-Shirts verkaufst oder sowas.
Richtig.
Ja, so physische Sachen. So, und was ist? Bei Facebook sind die aber trotzdem im Shop und es ist gar kein Problem. So, und natürlich kannst du deinen Facebook-Shop bei Instagram einbinden, ja, und hast dann da die Produkte. So. Hat natürlich nicht geklappt, weil bei jeder Überprüfung hat Instagram mir gesagt, nee, Fabian, entspricht nicht den Richtlinien, das darfst du nicht. So, im Anschluss mir aber 10 automatisierte E-Mails schicken, Fabian, stell doch mal ein paar Produkte in deinen Shop. Ja, lass doch deine Followerschaft mal irgendwie bei dir was kaufen. Ja, und ich denke mir immer so, ihr Penner, das mache, will ich doch, lass mich doch. Ja, so. Und dann klappt es aber nicht. Und ich hab aufgegeben, Martin. Ich habe aufgegeben. Bis zum heutigen Tag. Ich habe das Thema schon lange begraben. Und heute wache ich auf und ich habe einen Instagram-Shop. Und ich mache diesen Shop auf und ich sehe meine Produkte. Ich sehe meine Videokurse. Und ich denke, ey, das ist ja arschgeil. Einfach so. Danke. Danke, Facebook, aus dem Nichts. Ja. Ich mache eine Story und sage, ey, cool, Leute. Offensichtlich hat es jetzt irgendwie doch geklappt. Viel Spaß beim Shopping. Ja. Schreibt mir 6 Stunden später einer meiner Follower. Danke nochmal. Du, ist ja schön, dass du einen Shop hast, aber da sind gar keine Produkte drin. Und ich denke, wie kann das sein? Ich sehe sie doch. Warum kann ich die Produkte in meinem Shop sehen, aber die anderen nicht? So, und dann ist nämlich der Witz gewesen, wenn du in der Story hochgeswiped hast, hast du die Produkte sehen können. Wenn du über mein Instagram-Profil in meinen Shop gehst, sind die Produkte nicht da, weil ich die Produkte erst einer Kollektion hinzufügen muss.
Okay.
Ja, und diese Kollektion muss jetzt erstmal wieder neu von Instagram überprüft werden. Und das heißt, ich kann bis jetzt meinen Shop nicht mehr sehen. Und ohne Scheiß, ich raste aus. Ich wünschte, die würden mir einfach sagen, es geht nicht, vergiss es und es ist okay. Aber dieser Eiertanz
kann
und dass man es einfach nicht versteht und dass nirgendwer einem helfen kann, es macht mich rasend.
Kann ich komplett verstehen. Ich wollte ja aus meinem WooCommerce-Shop, ne, also auf meiner Webseite habe ich ja einen WooCommerce-Shop. Und dort verkaufen wir die Magazine. Also das Export-Magazin.
Was ja physikalisch sogar noch ist.
Ja, jetzt pass auf. Jetzt wollte ich diesen WooCommerce-Shop mit Facebook verbinden. Das geht ja noch. So, dann sagst du, du willst diese Kategorie drin haben, das funktioniert noch. Und dann wollte ich dieses Facebook-Konto mit meinem Exposed-Account verbinden, um quasi die Magazine auf diesem Account auch dann in den Shop erstellen zu können.
Oh, mehrere Accounts. Mhm.
Genau, mehrere Accounts. Mhm. Ich habe es bis heute nicht geschafft, das irgendwie so zu knütteln, dass das funktioniert. Also da verstehe ich jeden, der ein Ei platzt, weil ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Also was die sich dabei gedacht haben, was sich Facebook dabei gedacht hat, das so aufzubauen, das ist mir unbegreiflich.
Ich meine, die wollen noch Geld damit verdienen. Das muss so einfach wie möglich sein, Leute. Also, echt?
Also ich habe schon überlegt, wirklich für Exposed ein eigenes Profil, also keine Seite, sondern ein eigenes Profil zu machen bei Facebook, damit ich das leichter hinbekomme, weil ich schaff's nicht. Also wenn sich einer gemüßigt fühlt, mir das einzurichten, bitte, bitte, bitte schreibt mich an, aber ich bekomme es nicht hin. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich halt, glaube ich, 5 Insta-Profile und 4 Facebook-Seiten habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es funktioniert nicht und es nervt tierisch.
Es nervt Scheiße. Unglaublich.
So, und weil wir uns jetzt so schön aufgeregt haben über das Thema Facebook, machen wir jetzt noch ein Thema. Weil das, ich habe jetzt keinen Bock.
Also, ja, natürlich, ja. Ist, aber
also Facebook ist echt der letzte Rotz. So, Punkt.
Echt, fuck it. So, next.
Next.
Ich möchte ergänzen Fußnägel.
Martin Hirsch. Fingernägel, okay. Also nochmal, wer sich wundert über die Worte, die stammen nicht von uns. Die stammen von Followern von mir, die das am Anfang eingekippt haben. Fingernägel.
Ja. Ja. Ist ein gutes Thema, ist gut.
Ja,
macht Sinn im Fotografiebereich. Ja, Models. Also wenn ihr bei mir zum Shooting kommt oder auch Kunden, gerne Fingernägel, riesig lang, angekaut und in Regenbogenfarben, total, das wäre super. Da würde ich mich total freuen, das ist immer, weil das ist das Schönste, wenn du einfach eine Hand vor dem Gesicht hast und die Fingernägel sind der König im Bild, um jetzt mal deine Worte zu benutzen, Martin. Ich liebe das. Wie ist deine Einstellung zu Fingernägeln?
Ja, ich glaube, wir gehen da mal wieder konform. Nein, also tatsächlich ist es so, wo ich mir bei dir noch so Gelnägel und so wirklich als Hingucker vorstellen kann, ne? Gut gemacht, ja, natürlich. Ich bin überhaupt, also ich liebe natürliche Fingernägel, maximal Klarlack oder halt natürliche Farben. Wenn die schön gepflegt sind, ist für mich,
dezente Länge.
Ja, also ich hasse es, wenn du irgendwie so ein Bild hast, was halt Ton in Ton, ich bin ja ein Mensch, der sehr mit Farbharmonien arbeitet.
Ja, ich auch.
Und wenn du dann plötzlich halt ein Bild hast, was weiß ich, in Orange gehalten ist oder in Braun gehalten ist und dann hat jemand schwarze Fingernägel oder lilane oder was auch immer, dann,
Leute, also die Farbe ist das eine. Wenn ich jetzt ein leichtes Grün habe, vielleicht kann ich es noch ändern im Zweifel. Aber ein Schwarz, wie zur Hölle soll man das korrigieren?
Ja, geht nicht.
Du kannst die Farbe nicht ändern, du kannst die Helligkeit nicht wirklich ändern. Es sieht immer scheiße aus. Da kannst du nur Fotos ohne Hände machen. Also
deswegen generell, immer Nagellack entfernen im Studio haben oder so. Gelnägel was zu retten ist fast unmöglich, weil Gelnägel einfach keine Struktur mehr haben und keine Schattierungen mehr drin haben. Und deswegen ist es echt schwierig. Du kannst sie zwar umfärben, aber es schaut halt immer unecht aus.
Ja.
Und deswegen, also ja, nee, ja. Sehe ich auch.
Aber auch so selbst graue Nägel, also im Zweifel passt das einfach nicht zum Bild, selbst wenn es gut aussieht. Also alles bitte vorher absprechen, sowas.
Ja. Also was immer passt, sind einfach natürliche Fingernägel. Betrifft übrigens auch die Fußnägel. Kommt bestimmt noch, nee, tatsächlich ist es kein Wort. Aber ist das gleich in hellgrau. Wobei ich
aber Füße, spielt bei deinen Bildern ja eh keine Rolle, Martin.
Da ich keine Füße mag, genau. Nee, aber tatsächlich natürliche Nägel sind einfach die schönsten Nägel. Punkt. Ja. Und wenn sie gepflegt sind noch dazu, dann ist alles gut. Komm, einen machen wir noch und dann ist
es. Einen schnell noch, Martin.
Einen schnell noch.
Dinge sind drei, ja klar.
Farbe.
Also sag mal, das Ding macht doch kein zufällig, sondern es tut doch einfach der Reihe nach. Nee, stimmt nicht, da wäre noch was dazwischen gewesen. Farbe.
Fingernägelfarbe, ja, okay. Naja, gut. Ganz alphabetisch ist es nicht. Nee. Ja, Farbe. Ich muss sagen, ich bin Freund, also um es ganz schnell zu machen, ich mag es auf der einen Seite, wenn Bilder so Ton in Ton sind irgendwie, weil dann ist man so als da hat man das Model manchmal fast ein bisschen camouflagemäßig irgendwie, wenn es sowas Grünes anhat von einem grünen Hintergrund, vielleicht noch grünes Augen-Make-up. Sowas finde ich irgendwie cool. Manchmal, das hat irgendwie so ein richtig, also das wirkt halt immer so gewollt, weil es kann kein Zufall sein, dass es alles dieselbe Farbe ist, ne? Und auf der anderen Seite mag ich gerne Komplementärfarben. Wow, Überraschung! Ja, benutze ich ganz gerne bei meinen Bildern und achte ich drauf bei der Outfit-Auswahl, bei der Auswahl vom Hintergrund oder irgendwelchen Make-up oder Requisiten oder weiß der Teufel. Und natürlich auch versuche ich in einer Retusche das ein bisschen so hinzufrickeln, dass sich irgendwie dass die Farben passen oder Komplementärfarben sind oder so. Meine Lieblingsfarbe irgendwie übrigens, die ich sehr, sehr gerne mag, ist Petrol. Jetzt kommst du.
Ich habe ein Sweatshirt in Petrol.
Gut. An gerade, fast sieht fast so ein bisschen so aus.
Nee, im Moment nicht, das ist ein blaues. Also zum Thema Farbe, Farbe in Bildern, ja, wie gesagt, Farbharmonie ist schön und damit streiche ich jetzt das Wort Farbe und ersetze es, also da in dem Sinne, sondern ersetze es mal durch echte Farbe. Ich habe nämlich wirklich seit bestimmt 3 Jahren ein Bild im Kopf. Fakt ist, das werde ich nie umsetzen, weil es einfach ein Horror wäre, also für die Natur und für die Umwelt. Aber ich stelle mir eine Badewanne vor, gefüllt mit roter Acrylfarbe und einem Model, das da drin liegt und so langsam aufsteht. Weißt du, was ich meine? Du hast eine ganz klare Kante am Körper und dann hast du im Endeffekt lange Fäden, die sich an dem Körper herunterziehen. Jetzt kann wieder der eine oder andere sagen, nimm doch Slime und so weiter. Dann sage ich, ja, das ist scheiße.
Weiß nicht dasselbe.
Das ist ganz was anderes.
Ist nicht dasselbe.
Das ist nicht dasselbe, nicht so. Ne? Aber weißt du, was ich meine? So einen richtig schönen, glatten Acryllack, der dann im Endeffekt eine richtig saubere Kante ergibt. Sowas würde ich unheimlich gerne mal machen. Und das kannst du halt fast nur mit echter Farbe machen, weil sonst das Verhalten ein ganz anderes ist.
Ja.
Und ich würde halt nie eine Badewanne voll mit echter Farbe machen, weil irgendwo also muss das Zeug auch wieder hin. Ne? Also deswegen.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich hatte schon als bei Modelle, die ich, naja, sagen wir mal, etwas mehr als im Gesicht mit Acrylfarbe angemalt habe, die dann am Ende hier noch eben duschen waren. Und seitdem läuft man Abflussscheiß ab. Also da kann ich echt nur sagen, Leute, Acrylfarbe nicht in Abfluss. Das ist keine gute Idee, sowohl für die Umwelt als auch für einen Abfluss.
Genau, also mir geht es vor allem da auch wirklich um die Umwelt und alles. Also das macht, also ich meine, du musst ja rechnen, da brauchst du 200 Liter Farbe mindestens, ne, wenn du das so machen möchtest. Und also mit so einer Badewanne. Oder zumindest mit irgendwie so einem großen Zuber oder irgendwie sowas. Und also da gehen ja etliche Liter drauf.
Und aber du hast mich jetzt drauf gebracht, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, keine echte Farbe. Ich meine, ich benutze ja wirklich auch echte Farbe in meinen Shootings und mal die an. Und
ja, aber du kannst es mit nichts anderem machen. Ne? Also klar, du kannst so Milchbäder machen und so weiter, aber das schaut halt alles scheiße aus auf dem Körper. Ja. Gibt nicht diesen Effekt. Und habe ich wirklich, das so ein Bild habe ich tatsächlich schon ewig im Kopf, aber ich weiß halt einfach nicht, wie man das oder mit was für Mitteln man das nachstellen könnte, ne? Also dass es halt nicht umweltschädlich ist und das ist
ja vielleicht so dieses so eine Maisstärke-Mischung mit Farbanteil, also keine Ahnung, glaube ich nicht, weiß auch nicht, wo willst du es machen?
Die Glätte, die so eine Farbe hat, weißt du, die am Haut.
So Latex,
das,
ne?
Ja. Das ist so. Weiß ich nicht.
Ja. Und also ich kann auch nur sagen, also ich habe die ersten paar Sachen, die ich so, ja, wo ich so sagen wir mal Verfremdung gemacht habe im Gesicht. Habe ich zum Beispiel so einen Teil der Lippen irgendwie eingefärbt mit Photoshop und sowas, ne? Quasi Make-up simuliert ein bisschen mit Photoshop. Und das geht halt auch. Aber es ist halt was anderes, wenn du echte Farbe nimmst, weil echte Farbe wie auf einem Gemälde hat eine Struktur, die wird trocken, die bröckelt, die hat Linien, die hat Risse, die hat, ne? Und das macht's halt auch aus, gerade wenn du so nah dran bist wie ich. Die glänzt, wenn sie nass ist, die glänzt nicht, wenn sie trocken ist. Oder du nimmst Holipulver, das hat auch selber nochmal eine Struktur. Du nimmst irgendwie, nimmst Theaterschminke, die ist auf Ölbasis, die glänzt viel mehr, die hat ein ganz anderes Verhalten und so. Und auch geil, du kannst mit Farbe ja Hintergründe malen selber auch, was auch nochmal ein Thema ist. Da müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen, weil das ein geiles Thema ist, finde ich. Sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich weiß, du hast da auch schon sowas gemacht und davon musst du, finde ich, nochmal erzählen. Ja. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal. Also wir sind heute, wir sind jetzt schon wieder bei 1,17. Ich glaube, wir machen jetzt mal Feierabend.
Ja.
Ich muss auch mal langsam mal was essen gehen, mal wieder.
Dito.
Von daher. Und ich muss heute noch ein Regal für mein Studio abholen. Das wird heute noch ins Studio gestellt. Ich habe endlich so ein kleines Bücherregal gefunden, was ich schon lange auf der Suche war.
Ja.
Von daher wird es jetzt Zeit.
Klingt gut. Das war Folge Nummer 6. Den Titel denken wir uns noch aus.
Irgendwas fällt uns ein.
Ihr Lieben, kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht ärgern.
Und immer fleißig die Daumen drücken, damit die Deutschen auch das Achtelfinale bestehen. Ja, wir haben damit angefangen, muss ich auch damit aufhören. So. Gut, ja.
Eben. Go Ungarn! Ach nee, sind draußen.
So, und damit okay, ist es für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.